Das Lied war ein bisschen stressig und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ihr verstanden habt, Psalm 126, was das bedeutet. Aber wenn wir es am Ende des Gottesdienstes nochmal hören und nochmal vergegenwärtigen, werden wir verstehen, worum es hier geht. Das Lied ist gefunden worden, nachdem ich meine Predigt fertig hatte und ich dachte, boah, das ist sehr cool, irgendwo ist eine Kamera in meinem Zimmer. Ich würde gerne den Psalm nochmal lesen, weil er auch so schön ist. Könnt ihr den Monitor hier ausmachen, bitte? Und ich würde euch gerne bitten, mitzuhelfen in der Frage, was denkt ihr, in welcher Situation?
Wir tauschen mal.
Okay. Eins, zwei, oh. Gott, bist du's? Was denkt ihr, in welcher Situation, in welchen Umständen derjenige saß und sitzt, der Dichter, der diesen Psalm geschrieben hat? Wenn der Herr die Gefangenen erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll rühmend sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Was meint ihr? Geht es dem Schreiber gut? Klingt nicht so wirklich, als wenn es ihm schon gut geht. Ganz viele Dinge scheinen offensichtlich noch nicht zu funktionieren. Noch sind die Gefangene. Noch steht die Befreiung aus, noch ist die Wiederkehr irgendwie erst noch in Sicht. Familie, Freunde sind zerrissen. Und damals war Gefangenschaft noch Gefangenschaft. Amnesty International gab es noch nicht und es gab auch keine Genfer Konvention. Gab es Grund zum Lachen? Beim Lesen scheint es so, als wenn es es noch nicht gab. Scheint in naher Zukunft alles geklärt zu sein? Irgendwie auch nicht. In Vers 4 lesen wir, dass er auf einmal wandelt zu einer Bitte. Die einzige Bitte, um die es hier geht in diesem Psalm. O Herr, bringe zurück die Gefangenen. Bringe sie zurück. Und zum Schluss beschreibt er dieses Bild in seiner Situation, das Bild von einem damaligen Bauern. Damals war es harte Arbeit, einem Land Korn und Getreide abzugewinnen. Man musste von der Ernte davor einen Teil zurückbehalten, das sogenannte Saatgut. Ich komme aus einer Bauersfamilie, obwohl ich keine Ahnung habe. Aber was ich gelesen habe, ist, dass damals der Wirkungsgrad noch nicht so wahnsinnig gut war. Und ich habe bis zu 50% gelesen von einer Ernte, die man zurückhalten musste, um sie demnächst dann im nächsten Jahr wieder auf den Acker auszubringen. Und von den 50, vielleicht 40% konnte man dann 100% ernten. Das bedeutete etwas. Habe ich alles aufgegessen, habe ich keinen Saat mehr. Und es war damals eben nicht so, dass man einfach in den Laden gehen konnte und dass Überfluss herrschte. Man musste als Bauer offensichtlich dann zusehen, auch wie man seine Familie, die Hunger hatte, seine Kinder, die nicht die Hunger hatten. Und man musste Saatgut beiseite lassen und sagen, hey, wir essen das nicht, wir dürfen uns nicht an den Samen vergreifen. Und wehe, wenn wir es getan hätten, dann hätten wir jetzt keinen Hunger, aber der Hunger wird kommen. Egal wie die Hungersnot kommen wird, ich darf das Saatgut nicht anrühren. Weil wenn ich es tue, wehe uns. Deswegen ist er auch hier, die mit Tränen und mit Weinen dann das bisschen, was sie noch hatten, auf diesen Boden auswerfen. Versteht ihr das Bild? Es ist ein Weinen, weil ich muss es mir zurückhalten. Egal wie viel Hunger ich habe. Es kostet etwas. Das Säen in die Zukunft kostet etwas. Behalte das mal, da kommen wir noch mal drauf. Ich denke, so fühlte sich der Psalmist. noch ist Hungersnot, noch sieht man nichts Grünes auf der Wiese, nichts Grünes auf dem Acker. Und es wächst langsam. Aus dieser Situation, denke ich, schreibt dieser Psalmist seine Sätze. Sätze, die am Anfang doch gar nicht so richtig passen. Mein erster Punkt, und da werden wir heute Morgen ein bisschen an diesem Text bleiben. Dieser Psalm ist der pure Optimismus. Dieser Psalm haut uns eigentlich um. Er liest sich zwar so locker, aber da ist jemand, bei dem noch nichts stimmt. Da ist jemand, der sitzt noch irgendwo und muss was abkrapsen. Er sieht die Kinderfamilie, die hungern. Er sieht die Gefangenen, die irgendwo noch sind, vielleicht selber auch gefangen. Die Errettung ist noch nicht in Sicht und Not und Sorgen um ihn. Aber er schreibt ein Gedicht mit genau so, wie er es schreibt. Er schreibt es so, als wenn es schon alles stimmt. Als wäre alles bereits gut. Er versetzt sich in die Lage danach, in die Zeit danach, so als ob er bereits das Feuerwerk kauft. Hey, wenn wir feiern, wenn alles wieder gut ist. Wenn der Herr die Gefangenen Ziox erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Vielleicht ganz kurz, es gibt ja Menschen, die lesen Bibeltexte mit. Es gibt zwei Übersetzungsströme. Es scheint nicht ganz so klar zu sein. Zum einen Luther, und ich hatte mal einen Pastor getroffen, der sagte immer, ja, wir lesen mal bei Luther, Luther ist inspiriert. Und ich halte ganz viel von dem, was Luther auch gemacht hat. Luther übersetzt es genauso, wenn nicht als ob. Und es gibt ein paar andere Übersetzer, die sagen, nee, hier ist irgendwie gefangen, hier ist schon Vergangenheit. Und ich habe massig gelesen, unter anderem auch meine jüdischen Freunde. Und die jüdischen Gelehrten übersetzen diesen Psalm exakt wie Luther es übersetzt. Wenn der Herr die Gefangenen befreit, dann wird es so sein. Martin Buber und Franz Rosenzweig haben eine tolle alttestamentliche Übersetzung gemacht und sie sehen das genauso und schreiben das auch genau. Macht ja auch Sinn, weil nachher im Text kommt ja erst doch, o Herr, befreie sie. Also am Anfang redet er und übersetzt, wenn der Herr die Gefangenen, dann werden wir sein. Und nachher sagt er natürlich, o Herr, tu es auch. Das nur, falls ihr, wie gesagt, mitlest. Und euch nicht wundert. Zurück aber zu diesem Psalm. Der Psalmist lebt in einer Erwartung. Noch hat er nichts, aber er beschreibt es, wenn Gott einschreitet, dann wird die Gefangenschaft beendet. Noch ist Not, noch sehe ich keinen Ausweg, aber mein Gott wird es nicht zulassen, dass die letzte Seite beschrieben wird. Gott wird die Gefangenschaft beenden und Gott wird die Tränen abbrüchen. Dinge funktionieren nicht immer in unserem Leben. Wir hatten das auch hier von der Kanzel schon viel berichtet. Michi Fopper hatte vor 3 Wochen, glaube ich, diesen Psalm 88, so, den wir gesagt haben, ein Klagepsalm, wo jemand noch in allem steckt. Die Bibel ist voll von dieser Botschaft. In unserem Leben, auf dieser Erde, passieren Dinge, die nicht gut sind. Denkt an Jesu Wort. Matthäus 7 in der Bergpredigt am Ende fasst er alles zusammen. Und dann geht es darum, hey, die Stürme kommen, ja, ein kluger Mann baut sein Haus. Und es ist so, wie wenn Jesus sagen würde, macht euch keine Gedanken, Stürme werden kommen. Und das ist nicht das Problem des Sturms, sondern es ist das Problem des Fundamentes, wenn Stürme dich treffen. Es ist also nicht eine Frage, ob die Stürme kommen, sondern wie ist dein Fundament, wie gehen wir damit um? Stürme werden kommen. Und wir alle, die wir hier sitzen, wissen, wovon ich rede. Aber dann kommt dieser Psalmist daher und er lehrt uns einen Optimismus, einen Glauben an, ein Optimismus, ein Glauben an das Gute, was passieren wird. All sein Glaube und seine Hoffnung ist, dass Gott nicht tot ist. Dass Gott es tun wird. Und zwar gemäß seinem Wort. Es hängt nicht einfach in der Luft, mein Auto ist kaputt und Gott hat, und das wird, sondern Gott hat gesagt, die Gefangenen Israels kommen zurück. Er hat alle Macht. Der Psalmist sagt, am Ende wird es ein Happy End geben. Und er hat recht, entweder auf dieser Erde oder im Himmel. Die letzte Seite wird Gott beschreiben. Und das jetzige Leid bekommt eine ganz andere Perspektive. Es ist nicht die Frage, ob Gott siegt. Es ist nur die Frage, wann er es tut. Nur die Frage, wann. Ich hatte ein witziges Erlebnis, wo ich am Ende sagte, okay, danke Gott. Bei der Vorbereitung dieses Psalms habe ich dann meine Lieblings-Lutherbibel genommen und habe gelesen. Und an einer bestimmten Stelle dachte ich, ich muss dann jetzt nochmal intensiv reingucken. Der ein oder andere weiß, ich kann Nerd sein, also so ein Monk-Typ. Vor allen Dingen, wenn es mit Büchern geht. Und ich weiß, ich hatte irgendwann mal, ich glaube, mit der Venise neben dir gesessen und sie malt in ihrer Bibel. Ich male nie in meine Bibel. Das ist irgendwie respektlos, in Bücher zu malen und Esel. Also ich bin ein bisschen Monk. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt auch in eure Bibel malen. Würdest du mal das Bild mal machen, Bobby? Ich male nie in meine Bibel. Und ich habe dann angeguckt, ihr seht ganz links, ist Psalm 126. Und auf einmal wanderte mein Blick auf Psalm 130 gegenüber. Da habe ich was unterstrichen. Ich unterstreiche nie in meiner Bibel. Ich habe auch nochmal geguckt. Ich kann in meiner Bibel nichts Unterstrichenes finden. Und ich dachte, oh Herr, das ist nett. Da steht im Psalm 130, wenn du das nächste Bild machst, dann wird es ein bisschen deutlicher. Ich harre des Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Und ich dachte mir, sau cool an der Stelle, harren ist ein altes Wort. Ein Wort, was wir eigentlich nicht benutzen. Aber es bedeutet genau unserem Psalm 126. Es bedeutet diesen Glaubensoptimismus. Wir sitzen hier und es ist noch nicht gut, aber wir harren auf dem, der dem alle Macht gegeben ist. Wir harren auf Gott. Nicht ob's, sondern wann passiert es. Viele von uns befinden uns in komischen Situationen. Dinge funktionieren nicht richtig. Ob das in der Firma ist oder im Studium oder auch anstrengende Dinge. Zu Hause, mit Beziehungen. Und ich sage, ich bleib dran, hart auf ihn. Hofft auf die Macht seines Wortes, so wie es hier steht. Macht, was hier steht. Lasst das Wort Gottes uns Frieden schenken und gebt nicht auf. Mir fiel ein Beispiel aus meiner Jugend ein, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, wo ich das gelernt hatte, was das bedeuten könnte, was dieser Psalmist schreibt. Als Kind musste ich hatte nicht das Vorrecht von guten Zähnen. Ich musste als Kind immer beim Zahnarzt sein. Ich kam mich an, also eigentlich gab es nie eine Woche, wo wir da nicht hinkamen. Und ich hatte den Eindruck, dass meine Eltern mir auch den fiesesten Zahnarzt von ganz Frankfurt rausgesucht haben. Und immer wenn ich da saß, und es ging nie ohne Bohren. Und es tat weh und ich hatte keine Angst. Ich konnte das irgendwie aushalten. Und ich hatte dieses Denken dieses Psalms mir damals angewöhnt. Nämlich, irgendwann ist es vorbei. Ich habe gesehen, es gibt keinen Schlafsack im Wartezimmer. Das Wartezimmer, da saßen noch Leute, die warteten, dass er sich auch an denen auslässt. Es wird vorbeigehen. Irgendwann werde ich mich auf meinem Fahrrad setzen und werde heimfahren und werde schöne Dinge tun. Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Und ich will euch auch meinen Optimismus nicht aufdrücken. Aber in diesem Psalm entdecke ich die gleichen Prinzipien. Auch wenn Dinge noch nicht gelöst sind. Sie werden ändern. Sie werden sich ändern. Der Psalmist bringt Gott noch ins Spiel. Und ich will seinen Beistand. Ich will seine Hilfe und ich will seine Segnung. Ich bin überzeugt, dass Glauben und Optimismus ein Kennzeichen von Christen ist. Ein Kennzeichen von Nachfolgern Jesus Christus ist. Wir brauchen Optimismus. Wir brauchen auch jemanden, der diesen positiven Blick hat und verteilt und Gedichte schreibt und Lieder und mit uns redet und sagt, hey, das, wo du jetzt bist, es wird, erwarte alles von Gott. Ich glaube, dass es daran liegt, wo unser Blick auch ist. Wir können unseren, ich meine in vielen Gesprächen, dass unser Blick so sehr auf Dinge ruhen kann, die nicht funktionieren. Und je mehr mein Blick auf dem ruht, was nicht funktioniert, desto mehr Macht übt das aus in meine Erwartung von der Zukunft. Und wir Christen haben die Chance, dass unser Blick auf etwas anders gerichtet ist. Und dass wir die Macht brechen von dem, was nicht funktioniert. Die Macht brechen von Gefangenschaft, die wir um uns herum sehen. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen Ermutiger. Wir müssen das füreinander sein. Wir brauchen diese Perspektive um uns. Und wir sollen es für andere sein. Wenn ihr für Menschen Verantwortung habt, im Kindergottesdienst, in eurer Familie, in der Schule, wo auch immer ihr mit Menschen zusammentrefft, vielleicht seid ihr derjenige, der Optimismus und die Dimension Gottes bringt. Und sagen kann, das muss nicht das Ende sein. Hey, es wird besser werden. Der Herr wird die Gefangenen zurückbringen. Wir sind Tag für Tag von diesem Pessimismus und von Worten um uns herum, die uns einballern, ja, wie negativ und wie schlecht alles ist. Und ich erwische mich auch, ich kann Nachrichten schon nicht mehr ertragen. Meine Familie ist völlig genervt von mir. Wenn wir abends Nachrichten angucken, dann gibt es so ein Parallelprogramm bei uns zu Hause. Ja, ich kommentiere eigentlich alles und mich nervt es auch alles. Aber es gibt diesen Psalm. Manchmal ist es auch nicht nur die Stimmen, die um uns sind. Manchmal habe ich den Eindruck, die Stimme in uns ist viel destruktiver und viel pessimistischer und viel negativer als die Stimmen, die um uns sind. Wo wir sagen, hey, es ist eben nicht nur die Eltern und der Chef und die Kollegen und der Partner, sondern wo wir unseren Blick permanent in unserem Leben auch auf das richten, was nicht ist. Ich war überrascht, irgendwann mal von dem frommen Spurgeon zu lesen. Er sagte, die Christenheit braucht am allermeisten, und dann denken wir irgendwie was Geistliches, sagt, hey, wir brauchen am dringendsten Ermutigung. Das war so eine Botschaft an seine Prediger. Wenn ihr predigt, dann ermutigt das Volk Gottes. Weil wir werden traktiert von Entmutigung. Und wir tun es miteinander. Und das Wort Gottes ermutigt uns, so wie dieser Psalm. Wenn der Herr befreit, dann werden wir sein wie die Lachenden und wir werden Gott loben. Menschen müssen Christen mit auf diesem Glauben gegründeten Hoffnung sagen hören, Moment mal, es kann besser werden. Leben können sich durch die Macht Jesu Christi verändern. Gutes, Barmherzigkeit kann Leid hindern. Diese Ehe kann gerettet werden. Diese Beziehung kann gekittet werden. Gott ist da. Diese Krankheit kann besiegt werden. Du kannst besser von dir denken. Stopp. Diese Kirche muss nicht zuschließen. Diese Kirche kann die Pforten der Hölle einreißen. Mit Gottes Hilfe kann es uns gelingen. Wir brauchen Menschen wie diesen Dichter, der diesen Optimismus uns bringt. Ich als Zuhörer würde spätestens jetzt natürlich nochmal die Hand heben und sagen, hey, wird alles gut? Machst du es dir nicht vielleicht zu leicht? Natürlich. Nein, es wird nicht alles gut. Und nein, nicht alle unsere Probleme werden hier gelöst. Manchmal wird es erst im Himmel gut. Und manchmal müssen wir einfach nur ausharren, aushalten. Ein letztes Beispiel und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, auch aus der Schrift. Es gibt für mich ein Sinnbild in Optimismus und in einem Glauben, der ausharrt und alles von Gott erwartet. Das ist David. Ich weiß, uns fallen normalerweise zuallererst sein Kampf mit Goliath ein. Ja? 1. Samuel 17, ja, dann kommt hier so eine Stelle, vielleicht mal einschalten, genau. Nee, ach so, nee, dann mach sie nochmal weg, bitte. Die kommt noch. Da trifft er als junger Mann auf diesen Goliath und wir kennen die Story alle. Keiner will mit ihm kämpfen und er kommt her und wir hören, wie er so ein bisschen die Klappe aufreißt. Na, der kann doch ein bisschen größer sein. Ich habe Bären besiegt, habe Löwen besiegt, macht euch keine Sorgen, ich mache das schon. Mit Gottes Hilfe wird es schon gelingen. Und ich liebe diese Story. Also ich liebe sie wirklich. Also seinetwegen lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und dann wissen wir, wie es passiert. Der Philister fällt um. Aber es gibt eine andere Szene, die für mich viel mehr leuchtet. Es ist die Szene, wo er mit Bathseba in seine dunkle Zeit kommt von David. Ja, er begeht Ehebruch, er geht einen Mord. Dann kommt Nathan zu ihm und sagt ihm das und er reagiert genauso, wie es sein soll und musste und wo Gott wahrscheinlich auch sagt, oh, ein Glück. Er sagt, Asche auf mein Haupt, ich bin schuldig. Und trotzdem gibt es Strafe und Nathan sagt, dieser Junge, es gab damals auch eine hohe Säuglingssterblichkeit, aber Gott sagt auch, dieses Kind wird nicht überleben. Und dann lesen wir, wie da eine harte Geschichte, aber wir lesen, wie David reagiert. Und David reagiert so, dass er dann fastet und betet und ganz zurückgezogen ist. Und dann passiert es, dass das Kind stirbt und die Leute um ihn herum haben schon Angst, überhaupt mit ihm zu reden und ihm das zu sagen, weil sie erkannten, wie David sein Leben gerade war. Und dann sagen sie es ihm doch, weil er es merkte. Hey, dein Kind ist gestorben. Und dann gibt es die Szene, dass er aufhört zu fasten, dass er seine Trauerkleider auszieht, dass er wieder isst und dass er am Leben wieder teilnimmt. Und die Leute um ihn herum verstanden das nicht, weil sie sagen, hey, das ist doch untypisch. Warum fastest du jetzt nicht und trauerst du jetzt nicht? Und dann kommt der Satz, den du eben an der Tafel hattest, wo ich sage, boah, dieser Satz heißt, als das Kind noch am Leben war, David begründet ist, habe ich gefastet und geweint, denn ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig. Wer weiß. Ja, und das Kind bleibt am Leben. Wer weiß. In diesen Worten empfinde ich, da kommt Davids Beziehung zu Gott wie an keiner Stelle zum Tragen. Es wird so sichtbar. Er hat nichts von Gott zu erwarten. Er hat gesündigt. Er war dran schuld. Er müsste zerknirscht sein. Und trotzdem ist dein einziger Weg, wie Psalm 88, ja, von diesem Klagefall, er geht zu Gott. Und er legt es ihm hin. Und er hofft alles von Gott. Wir wissen, es geht nicht gut aus. Seine Hoffnung geht, deswegen ist dieses Beispiel auch so passend. Aber David hat einen Optimismus und hat ein Vertrauen, dass Gott doch da ist und möge er gnädig sein. Wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig. Vielleicht setzt Gott seine Macht doch ein und es passieren gute Dinge. Vielleicht überrascht mich Gott. Vielleicht. Wer weiß, vielleicht gibt es Gnade in deinem Leben. Und dieses Wer weiß heißt, wir wissen es nicht. Wir kommen zu Gott. Wer weiß, vielleicht fühle ich mich in meiner Schulklasse, in meinem Studium, in meinen Beziehungen, in meinem Beruf ausgestoßen und allein. Aber wer weiß, ob Gott nicht einschreiten kann? Wer weiß, ob nicht Beziehungen sich verändern können? Wer weiß, vielleicht fühlst du dich jetzt unwert und nicht gut genug. Wer weiß. Aber vielleicht hilft Gott, dir ein Fenster aufzumachen und die Sonne zu sehen und die Schönheit von dir und diesem Leben. Wenn der Herr meine Gefangenschaft beenden wird, dann wird unser Lachen nicht aufhören und unser Loben. By the way, ich bin begeistert von Gott, von Gottes Wort, das wisst ihr ja. An dieser Stelle auch, es ist, wenn der Herr die Gefangenen befreit, hätte ich jetzt eigentlich weitergelesen, hey, dann werden wir Gott loben und danken. Das steht hier aber nicht. Als erstes steht drin, hey, wir werden lachen. Ja, also, dass Gott unser gesamtes Wesen auch mit einbezieht in Freude und gute Laune und gut drauf sein. Und natürlich dann zusammen machen wir das mit Gott und loben ihn und danken ihn. Unser erster Punkt ist, lass dich anstecken von dem Optimismus und von dem Glauben. Lass uns anstecken von dem Blick weg von dem, was nicht ist, hin zu dem, was sein kann. Lass uns ermutigt sein. Es ist nicht die Frage, ob, sondern es ist nur die Frage, wann. Wann wird Gott in deinem Leben als Christ eingreifen? Der zweite Punkt. Und keine Angst, der zweite Punkt ist kürzer. Der zweite Punkt, den ich aus diesem Text, seine Übertragung, rausholen will, wird dem einen oder anderen wundern. Das ist das Geheimnis von Segnung Gottes. Wir gehen zum letzten Vers unseres Psalmes. Da heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ich möchte etwas versuchen zu erklären, was ich glaube, dass wir als Christen wahnsinnig oft verwechseln. So. Es ist das Begriffspaar von Wunder und von Segnungen. Was denkt ihr, was der Unterschied ist von Wunder und von Segnungen, was so auffällt? Ihr müsst es nicht sagen, wir sind ja in der Schule. Bei Wunder ist es so, dass sie passieren. Aber lieber das Dreieck, sonst denkt irgendjemand, wenn ein Foto macht, ich würde über Günther reden. Das ist Gott. Ja, die Sphäre Gottes und das sind wir. Und bei einem Wunder, ein Wunder sieht so aus, da kommt Gott und fällt in unser Leben. Es gibt eine Handlung und wir stehen und empfangen. Ja, natürlich, wir müssen auch empfangen. Wunder, Auszug aus Ägypten, Mose zerteilt das Meer, Wunder. Aber natürlich mussten die Israeliten da durchlaufen. Ja? Aber das Wunder, da kommt aus Gottes Sphäre etwas und verändert Dinge drumherum und wir stehen staunend davor. Und manchmal beten wir um Wunder. Und dann gibt es in der Schrift einen ganz großen Teil, da sieht es so aus, als wenn Gott eher in Segnungen handelt. Was sind Segnungen? Segnungen, Segnungen sind kleine Dinge, die Gott schenkt in unser Leben hinein, aber wir sind beteiligt. Also der hier, ich weiß, in Kunst immer 5 gehabt. Dieser Typ läuft. Segnungen gebrauchen uns mit. Versteht ihr den Unterschied? Bei Wunder passieren einfach Dinge in unserem Leben. Und bei Segnungen passieren sie auch, aber kleiner. Aber Gott nimmt uns mit hinein. Wunder fällt vom Himmel ohne Verdienst. Jesus tut es einfach. Aber bei Segnungen braucht uns Gott, weil es segnet, wenn wir laufen. Das, was wir tun, wird gesegnet. Unsere Gebete sind oftmals so, sie klingen wie der Wunsch nach Wundern. O Herr, schenk, dass ich mehr liebe. O Herr, gib, dass ich heiliger bin. O Herr, gib, dass meine Ehe besser ist. Gib, dass ich ein besserer Musiker bin. Und wir denken an Wunder. O Herr, schenk, dass ich keine Angst mehr habe. Aber entgegen bei den Wundern sitzen wir bei Segnungen mit am Tisch. Gott baut uns ein. Wir säen und Gott lässt daraus wachsen. Noch ein Unterschied. Wunder passiert meistens gleich und bei Segnungen gibt es eine zeitliche Dimension. Ich bin überzeugt, wenn wir auch jetzt demnächst über Jüngerschaft reden, dass das Thema von Jüngerschaft ist. Zu 99%. Wenn wir zu Gott kommen und unser Leben ihm bringen und wollen ihm folgen, dann ist das unser Deal oder sein Deal mit uns. Er braucht, dass wir gehen und er benutzt dann Dinge, die in unserem Leben sind, um Sachen besser zu werden. Okay, bis hierhin war es, glaube ich, schon relativ viel. Wir brauchen eine Unterbrechung? Dann lass uns mal einen kleinen Videoclip sehen, der damit was zu tun hat. Es ist eine Szene aus Noah, aber der heißt, glaube ich, anders, allmächtig. Also eine lustige Szene und es gibt diese Szene, wo eine völlig frustrierte Frau von Noah im Kaffee sitzt und hat eine Konversation zu unserem Thema mit Gott. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten, heißt es im Psalm. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Eins ist klar, ich möchte diesen Satz eigentlich nicht so. In Wahrheit möchte ich nicht mit Tränen sehen. Ich möchte eigentlich mit Freuden ernten. Und ich finde die Aussaat und das, was davor kommt, irgendwie strengt so an. Es ist so, ich will nur Wunder. Eigentlich will ich keine Segnung. Denn die Ernte ist die Segnung. Davor kommt aber etwas. Die Ernte ist Segnung. Wir tun etwas, streuen unsere Samen, tun es zum Teil mit Tränen.
Wir denken manchmal, wenn wir Christ geworden sind, verstehen wir bestimmte Verse in der Bibel falsch. Die heißen, siehe, alles ist neu geworden. Und dann wundern wir uns, es ist doch gar nicht alles neu. Ich bin immer noch jähzornig, ich bin immer noch zu leicht am Alkohol, ich schaue immer noch fremden Frauen nach. Wieso ist es nicht anders geworden? Und wir verstehen nicht, was Jesus in seinem Wort schreibt. Und in seinem Wort gibt es genau das, es gibt dieses Wunder und es ist alles neu. Du bist ein Kind Gottes. Wir haben eine Perspektive in die Ewigkeit. Wir werden den Tod nicht sehen, sondern werden im Himmel auferstehen. Direkt. Aber dann beginnt die Zeit der Segnungen und der Jüngerschaft. Wir glauben, dass Gott einfach einschreitet und wamm, wir sind ein besserer Mensch. Ich habe mich auch schon erwischt, wo ich sage, oh Herr, kannst du nicht machen, dass ich einfach anders bin? Wir denken, dass Gott das Herz einfach so verändert. Und wenn ihr ängstlich seid, dass es ein Wunder gibt und wir sind nicht mehr ängstlich. Es gibt in der Bibel, nur mal so dahin, der Hinweis, nur eine einzige Person, von der es heißt, dass Gott das Herz, sein Herz geändert hat. Nur eine einzige Person. Und das war Saul. Ging auch nicht wahnsinnig gut aus. Ansonsten ist es das Thema von Römer 12. Römer 12, ganz am Anfang, ersten zwei Verse. Da heißt es, ändert euch, sagt Paulus, durch Erneuerung eures Sinnes. Und das braucht Zeit. Und das braucht, dass wir Gott dazulassen, während wir laufen und während wir gehen. Und dass wir merken, hey, es kommen Segnungen. Es scheint nicht so zu sein, dass Gott warm macht. Und ich, der ich ungeduldig bin ohne Ende, werde auf einmal geduldig sein. Sondern scheinbar gibt mir Gott Gelegenheit, so wie in dem Film, so wie in diesem Psalm, dass ich mit Tränen sehen muss. Du bist in deiner Ehe unglücklich und bekommst ein eindeutiges Angebot. Dann wird Gott kein Wunder schaffen und diese Person wird sich in Luft auflösen, sondern es werden hoffentlich Segnungen kommen. Und wir wissen noch, dass Gott sagt, Achtung, du sollst nicht. Alles in mir wird magisch angezogen. Aber wir müssen vielleicht auch in Tränen lernen abzulehnen. Wenn wir nie gelernt haben, auch mit Tränen zu widerstehen, da werden wir die Weizenernte eventuell nicht einfahren können. Glaubt doch nicht, dass Widerstand zur Sünde easy ist. Ich weiß, wir gucken jetzt alle und hoffentlich, ich weiß es. Widerstand zur Sünde ist nicht einfach. Kostet uns manchmal alles. Du willst mit deiner Alkoholsucht oder mit Internetsucht oder mit Fernsehsucht oder mit was auch immer bekämpfen. Manchmal hat Gott Gnade. Aber häufig sind es Segnungen. Und Gott erinnert uns durch sein Wort, durch etwas in uns, durch andere Dinge, während wir laufen, lass die Flasche stehen. Oder geh endlich los und geh zu den anonymen Alkoholikern oder rede endlich. Mehr ein Tipp an Männern. Dinge funktionieren nicht, rede. Geh zu irgendjemandem, fang an. Und während wir das tun, segnet Gott unseren Weg, weil wir uns offenbart haben einem Bruder oder einer Schwester. Ohne Tränen der Offenbarung, Therapie des Entzugs, werden wir leichte Beute sein. Wir wollen der Größte im Himmelsreich sein und Gott über alles dienen. Was sagt Jesus dazu? Hey, dann sei aller Diener, dann geht es ohne Tränen nicht ab. Sexuelle Reinheit, ja, mehr an die jungen Leute. Das funktioniert nicht einfach so, dass Gott keinen Wunsch macht. Gott wird nicht den Wunsch in einem Wunder verändern, sondern er wird uns segnen, wenn du die ersten Schritte tust. Auch wenn es hart wird. Aber Gott sagt, wer mit Tränen sät, wird ernten. Das ist Jüngerschaft. Das ist Leben mit Jesus. Okay, letzter Punkt. Und jetzt wird's noch kürzer. Es gibt einen Text in Lukas 22, wo wir direkt in Jesu Herz reinschauen dürfen. Wenigstens ein bisschen. Da heißt es: Und als Jesus nach Gethsemane kam, sprach er zu seinen Jüngern: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Es erschienen ihm aber Engel vom Himmel und stärkten ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Manchmal habe ich den Eindruck, ja, mein Leben ist irgendwie ungerecht. Das Leben ist ungerecht zu mir. Und ich fühle mich in tiefer Gefangenschaft von mir selbst, von anderen. Ich will Dinge lassen und schaffe es nicht. Der Druck ist groß, dass ich kurz davor bin, den Glauben und den Optimismus zu verlieren. Aber es gibt einen, der diesen Psalm durchbuchstabiert hat wie kein anderer, nämlich unser Heiland Jesus Christus. Es gibt einen, der bis zum letzten Tropfen erleben musste, was es ist, mit Tränen zu säen. Er hat mit Tränen gesät. Mehr, denke ich, als jemals irgendjemand davor und danach. Und wisst ihr, was er mit Freuden ernten wollte? Mich. Und dich. Und es hat ihm was gekostet. Es hat ihm was gekostet, so sagt es die Schrift. Und deswegen ploppt dieser Psalm direkt ins Neue Testament auf, direkt in die frohe Botschaft. Jesus hat es etwas gekostet und er gab alles hin. Jede Träne. Er ging hin und weinte und streute seinen Samen, seinen Tod. Die Bibel beschreibt das ist im Neuen Testament so, Johannes sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Durch Jesus Sterben und durch seine Tränen kommt dieser ultimativ letzte Tag der unstoppbaren Freude. Er wird mit Freude ernten. Und tut es. Und er sagt es seinen Jüngern zu und permanent sagt, kommt rein in die Freude eures Herrn. Das ist Jüngerschaft, das ist Christsein. An der Freude und an Optimismus kann man uns entdecken. Wir sind optimistisch, wir glauben. Wir glauben, dass Jesus da ist und einschreiten wird. Durch Wunder, aber durch Segnungen. Er ist der sagt, hey, ich gebe dir die Freude am Tag der Ernte, weil er es vormacht. Dann wird Jesus unsere Gefangenschaft, unsere Krankheiten, unsere Lasten befreien. Irgendwann ist Schluss. Ihm sei die Ehre. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du mit wirklich tiefen Tränen gesät hast. Du bist gekommen, du hast nichts zurückbehalten. Du bist nicht den leichten Weg gegangen. Nichts war für dich anstrengend. Und als die Engel kamen und dir dienten, dann haben sie dir das nicht abgenommen, sondern kleine Segnungen gegeben, damit du durchhältst. Und ich bin so froh, dass du durchgehalten hast, dass ich Vergebung habe und frei sein kann vor dir, mit aller Freude und mit allem Guten, was du in unserem Leben noch vor uns hast. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.